Wenn ein Professor nicht ganz vorbereitet ist, dann bringt er viele Bücher mit. Dieses, falls ich nicht genügend Material hier habe, dann kann ich noch hieraus lesen. Zunächst einmal möchte ich, bevor ich keine Gelegenheit mehr habe, mich ganz herzlich bedanken für die Freundschaft, die Gemeinschaft, die ich hier genießen durfte. Es war für mich eine Erquickung, mit Gleichgesinnten auf diese Weise zusammenzukommen. Das habe ich, ich muss es zugeben, in meiner Kanada-Zeit in den 2 Jahren sehr stark vermisst. Es ist mein Los öfter hier, aber nicht in diesem Maße, vielleicht wie es in diesen Tagen geschah. Das war für mich eine Erquickung. Ganz herzlichen Dank, und ich wünsche für jeden meiner Brüder hier, dass er Gottes Segen erlebt in seinem Dienst und auch Gottes Führung. Wobei wir immer wieder uns sagen müssen, wir haben es nicht in der Hand. Wir wünschen uns mit dem Psalmisten, dass wir mehr von seiner Herrlichkeit um uns sehen, und zwar so, wie wir es dann sehen, wenn wir mit ihm allein sind im Heiligtum. Da sehen wir sehr viel in seinem Wort. Aber auch das ist ja über Jahrtausende verteilt gewesen. Es hat Zeiten gegeben, wo nichts Phänomenales, das heißt Sichtbares, geschah. Damit muss man auch schließlich rechnen. Aber wir beten, dass doch etwas geschieht. Nur wir haben es nicht in der Hand. Lassen Sie mich noch hinweisen auf besonders 2 Schriften, die ich für sehr hilfreich und sehr gut gefunden habe. Es gibt, das heißt, ich bin noch keiner Theologie des Schöpfungsauftrages begegnet. Ich weiß von keiner Schrift, die dieses Gebiet wirklich aufarbeitet und eine Sicht darstellt. Es gibt viele Monographien, Einzelschriften, Kassetten über das Thema, aber keine einheitliche Darstellung. Aber von den Beiträgen zu Einzelfragen fand ich diese 2 Schriften sehr gut. Udo Middelmann, Pro Existenz, ich habe es leider nur im Englischen. Ich nehme aber an, dass es im Deutschen, es ist da, eine ausgezeichnete Darstellung der Problematik, besonders auf drei Gebieten, Arbeit, Besitz und Gemeinschaft oder Kommunität. Diese Fragen auch im ganzen Kontext besprochen. Nur ein Nachteil, mehr als Hilfe für den Einzelnen, zum Teil für die christliche Gemeinschaft, aber die Frage, wie verwirklichen wir Herrschaft Jesu Christi darüber hinaus, das ist noch eine Frage, die wir auch stärker besprechen müssen, die wird meines Erachtens auf falscherweise beantwortet, auch von Evangelikalen. Da wird es kritisch. In welchem Maße können wir Gesellschaft umgestalten, sodass irgendetwas sichtbar wird von der Herrschaft Jesu Christi, auch nur teilweise. Über die Wege ist man sich nicht einig. Und da gilt es zu arbeiten. Aber vor dem ist dies eine ausgezeichnete Hilfe und ein guter Ansatz. Und vielleicht von dort her kann man dann die Linien weiterziehen. Was dieses andere Thema betrifft, ein sehr gutes Wort, auch über die Gesellschaft als solche. Hier geht es um die Spannung Liebe und Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Und dies ist ein Artikel im März 1979 erschienen in Christianity Today. Und wer sich mit der Frage der gesellschaftlichen Gerechtigkeit befasst, dem würde ich diesen Artikel ganz herzlich empfehlen. Er behauptet, er ist Professor an irgendeiner Schule im Osten, in den östlichen Staaten, glaube ich. In Kentucky, State University, ja, glaube ich. In der Universität von Kentucky. Er behauptet, dass manche, die eine liberalere, mit liberal bezeichnet man hier politisch liberal, mehr links ausgerichtet, unter den Evangelikalen, die hätten ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und dies ist ein längerer Artikel, der zeigen soll, was es heißt, auch Hausaufgaben zu machen. Er sehr, sehr akademisch und gründliche Arbeit, schien mir, war hier geleistet. Übrigens, wenn Sie mal etwas antreffen an wertvollem Beitrag auf diesem Gebiet, wäre ich persönlich dankbar auf Hinweise, beziehungsweise können wir Sie mir auch dann das schicken, ich bezahle es Ihnen. Ich wäre sehr dankbar auf Hinweise auf gutes Material. Paulus sagt einmal, wenn wir Nahrung, in 1. Timotheus 6, wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, dann sollen wir uns zufrieden begeben. Nahrung heißt Zufuhr von dem, was Leben bringt, von Lebenskräften. Bedeckung heißt Kleider und Obdach. Und das heißt Schutz vor Wegnahme von Leben. Leben wird gerettet und bewahrt. Wir haben also zweierlei, das notwendig ist für die Erhaltung von Leben. Einmal Zufuhr von dem, was Leben bringt, Zufuhr von Lebenskräften, Lebensmitteln. Ja. Auf der anderen Seite Schutz vor Wegnahme von dem Leben, das vorhanden ist. Das sind die zwei Aufgaben in Bezug auf Leben. Dies sind die Aufgaben eines Hirten. Denn einem Hirten geht es um Leben. Die zwei Aufgaben des Hirten sind, Lebenskräfte zur Verfügung zu stellen, auf die Weide zu führen, Zufuhr und Förderung von Leben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er zu schützen, Leben zu retten und bewahren. Nun gehen wir einen Schritt weiter. In Bezug auf die Schöpfung ist es des Menschen Aufgabe, die Schöpfung zu pflegen und zu entwickeln und auf der anderen Seite die Schöpfung zu bewahren vor Schaden. Dies war die Aufgabe Adams. Dieses bezieht sich auf die materielle Schöpfung, die ist zu pflegen und zu entwickeln und zu schützen, und auf die geistige Schöpfung. Das heißt, dort haben wir zu pflegen und zu schützen. Die materielle Schöpfung ist zu fördern und zu bewahren. Im Einzelnen, Beispiele, kann das so aussehen, dass man Acht hat oder dass man eine Achtung zeigt, Respekt, Ösebea, vor Leiblichkeit. Wir verachten nicht Leiblichkeit, auch bei Tieren nicht. Wir zeigen eine Achtung vor Pflanzen, und es ist für uns immer wieder eine Spannung, sollen wir eine Autobahn bauen oder nicht? Was sollen wir mit den Bäumen machen? Dies muss abgewogen werden. Hier muss es Leute geben, die das studieren. Welches wäre jetzt der beste Weg, der hier einzuschlagen werden wäre? Es ist eine Spannung zwischen Erhaltung, so wie es ist, und Pflegen und Umgestalten. Soll man die Bäume abhacken und Möbel daraus machen und etwas anderes, oder soll man sie stehen lassen zu anderen Zwecken? Aber in beiden Fällen müssen gesunde Motive da sein. Es geht um Sorgfalt, um einen sorgfältigen Umgang mit dem Geschaffenen. Das zeigt sich dann auch im Sparen. Christen sind sparsame Leute, sie gehen sparsam um, sie verschwenden nicht. Im kleinen Raum und im größeren Raum. Das alles ist ein Ausdruck der Ehrfurcht vor Gott und dem, was er ins Dasein gerufen hat. Ökologie muss begründet sein. Sie darf nicht einfach so vordergründig betrieben werden. Christen haben ein Interesse an Natur, Naturwissenschaft, Technik. Sie befassen sich mit Fragen der Umformung der Natur. Auch auf dem Gebiet der geistigen Schöpfung haben wir uns zu betätigen, in Fragen der Erziehung, der Förderung des Geistes. Man muss den Geist nähren und richtig entwickeln zur Ehre Gottes. Wir befassen uns mit Ästhetik und Kunst, mit Gewissen und Moral, mit Familie und Gesellschaft und mit Staat und Regierung. Philipper 4, Vers 8 ist hier anzubringen. Da sind die Themen, mit denen Christen sich in ihrem Denken befassen können. Wir werden also aufgerufen, uns hier zu betätigen. Aber dieses beginnt im Raum der Gemeinde. Der neu gewordene Mensch hat natürlich viel größere Voraussetzungen. Da können wir schon einmal anfangen. Das ist der Raum der neuen Schöpfung und da sollten wir beginnen. Zum Beispiel mit Kommunität, 2. Korinther 8. Wir zeigen Erbarmen auch im äußeren Bereich mit Ärmlicheren und so weiter. Da, sagt Paulus, ist auf Ausgleich, relativen Ausgleich zu achten. 2. Korinther 8 und 9, die zwei Kapitel. Jakobus 2 spricht zu diesem Thema, auch Jakobus 5 und Galater 6. Nun werde ich etwas sprunghaft vorgehen, aber ich will Beispiele zeigen und gewisse Gebiete ansprechen. Zum Beispiel das Gebiet der Sprache. Wir stellen heute fest, einen Angriff auf die Sprache. Im Zeichen des oder im Zuge des Gottverlassens stellen wir fest, dass auch das, was zu Gott gehört, verlassen wird oder im Stich gelassen wird. Es darf ruhig in Richtung Nichts gehen. Zum Beispiel sieht das so aus, das Wort wird oft ersetzt durch das Bild, nicht als ob das Bild an und für sich schlecht wäre, ist eine Frage von Verhältnis. Das Wort kann sterben, wenn es durch das Bild ersetzt wird. Das Wort kann ausgehöhlt werden, sodass wir die Vokabeln haben, aber nicht den Inhalt. Das geschieht besonders auf dem Gebiet der Theologie, Aushöhlung von Begriffen. Man kann von Entscheidung sprechen, aber wie damals bei Fuchs soll mal in Warburg einen Vortrag gehalten, in einem Rahmen, wo sehr viele Pietisten zugegen waren. Sie waren begeistert, ja? Aber sie ahnten nicht, dass die theologischen Begriffe hier ganz anders gefüllt waren, als sie es gewohnt waren, sie zu füllen. Oder in Politik. Man sagt ja spöttischerweise, ein Diplomat ist jemand, wenn er eine Frage nicht beantworten kann, dann beantwortet er halt eine andere. Es gibt einen gewissen Trick im Interview. Jemand stellt eine Frage, sie sagen einige Wörter, Stichwörter, die irgendwie damit zusammenhängen. Aber dann gehen sie weiter und sprechen von dem, was sie halt wollen. Und das klingt so, als ob sie zu der Frage etwas gesagt haben. Weil jetzt eine Frage gestellt wurde und es hat jetzt jemand auch anschließend im zeitlichen Raum etwas gesagt, denkt man, das war die Antwort auf die Frage. Man hat aber nicht in seinem Denken die Verbindung hergestellt. So kann man sich allerlei leisten. Und wer jetzt hier zielbewusst vorgeht, der kann ein Interview umgestalten. Ich liebe nicht das Wort umfunktionieren, ich meine es grammatisch falsch gebraucht. Aber umgestalten, ja? Und der kann Dinge in die Öffentlichkeit säen, die der Journalist gar nicht vorhatte, ja? Passen Sie auf, wenn Sie Journalist sind, christlicher Journalist, im Interview, bevor Sie das rausgeben, was da geantwortet wurde. Oder auf die, was kann sterben, wenn Wörter missbraucht werden? Das ist die Tendenz heute im saloppen Straßengespräch und auch allzu stark unter Christen. Bedenken wir, Jesus hat gesagt, wir werden für jedes Wort uns einmal zu verantworten haben. Und das schließt Grammatik ein. Ja? Christen sind Menschen von Grammatik. Das heißt von Form. Gott hat eine Formkommunikation geschaffen. Und wir sollten uns dahin begeben. Das heißt nicht, dass wir Sünder sind und in die Hölle gehen, wenn wir mal ein Wort falsch sagen. Nicht diese Polarisierung. Es ist eine Frage von Zielausrichtung. Wo gehen wir hin? Was betonen wir? Nehmen wir es überhaupt ernst? Ja? Oder wir können zu viele Worte machen und zu wenig Tat dahinter haben. Ja? Auch dann kann Sprache sterben, wenn Wort von Tat autonom wird oder getrennt wird. Ich finde, mir hat geholfen die Betonung oder die Beschäftigung mit diesem Thema. Ich habe gesehen den Wert dieses Themas für das Gespräch mit einem Unbekehrten. Über welche Themen spreche ich mit dem Nachbarn, der gar nicht bekehrt ist, der nicht bekehrt ist und gar kein Interesse hat an christlichen Dingen? Viele Christen haben Hemmungen, ein Gespräch zu führen auf banaler Ebene mit unbekehrten Menschen. Denn sie sind so ausgerichtet worden, dass alles Gespräch mit Ungläubigen hinzielen muss zur Bekehrung. Und jetzt wissen sie nicht, über was sie sprechen sollen. Ja, über ein Auto, das ist ja zu banal. Ja? Aber wenn ich weiß, Gott hat mich geschaffen, Gott hat diese Welt geschaffen, das Metall ist von Gott geschaffen worden, dieser Mensch ist von Gott geschaffen, das ist an und für sich schon etwas Gutes. Das ist gut. Dann kann ich es mir leisten, eine halbe Stunde, eine Stunde mit einem Menschen zu sprechen, ohne dass ich den Namen Jesus erwähne. Dadurch sage ich ihm, ich halte dich für etwas Wertvolles. Du bist, ohne dass du zu Jesus kommst, etwas Wertvolles. Dass er weiß, dass er wertvoll ist. Wenn ich das auch sage, dann hat er Vertrauen zu mir und dann ist eine Basis gelegt, auf der ich dann auch von Jesus, dem Erlöser, sprechen kann. Denn es geht ja nicht, dann ist ja nicht alles gut. Ich habe etwas für gut gehalten, aber ja, wir wissen beide, dass nicht alles gut ist, es ist manches verkehrt. Ja, wo gibt es jetzt die Veränderungsmöglichkeit? Die geht nur über das Kreuz schließlich. Dann kann man auf das Thema zu sprechen kommen. In Sprüche 21, Vers 4 heißt es, kann auch, wer das Recht hasst, ein Gemeinwesen leiten. Dies zeigt, dass wenn die Gemeinschaft, gehen wir weiter auf die Gesellschaft, wenn die Gesellschaft umgestaltet werden soll, gewisse Voraussetzungen da ist. Sprüche 31 hat auch ein sehr praktisches Wort für Christen, die sich auf diesem Gebiet engagieren wollen. Sprüche 31, 8 und 9. Tue deinen Mund auf für den Stummen, für die Rechtssache aller Unglücklichen. Tue deinen Mund auf, richte gerecht und schaffe Recht dem Elenden und dem Dürftigen. Dies sind übrigens Anweisungen für einen in der Regierung, hier einen König, aber wir Christen können uns von diesem etwas abschneiden in unserer Haltung. Übrigens, Paulus sagt, es ist die Aufgabe eines Christen, die dunklen Werke der Welt aufzudecken. Epheser 5, 7 bis 17 sagt er sehr deutliche Worte da, nicht nur in unserem Umkreis, sondern auch im weiteren Umkreis dürfen Christen etwas sagen zur Ungerechtigkeit, zum Bösen in dieser Welt. Das ist schon die Aufgabe des Christen. Aber bei allem sagt Jeremia in Jeremia 29, Vers 7, sucht der Stadt Bestes. Nicht nur abbauen, aufbauen können. Alternativen anbieten. Wenn man weiter denkt über die Gestalt der Gesellschaft, sollte man meines Erachtens beachten, dass ein Grundsatz ist, zu viel Zentralisierung ist zu kostspielig. Je mehr Zentralisierung, je teurer wird die Regierung und je unübersichtlicher. Ich bin zu einem Schluss gekommen und damals, als ich es mal sowohl zum ersten Mal vor Studenten äußerte, waren einige wohl nicht ganz einverstanden, beziehungsweise kamen vielleicht nicht mit. Ja, das ist, braucht nicht intellektuell zu sein, einfach erfahrungsmäßig. Ja? Ich sagte zum Beispiel, die Schweiz ist ein Land, da kann man noch von Basel bis Graubünden schauen. Ich meinte nicht körperlich, sondern das ist übersichtlich. Aber USA und Kanada ist nicht mehr übersichtlich. Das Land ist zu groß. Deshalb die Probleme. Schon rein von der physikalischen Gestaltung her. Ich persönlich bin überzeugt, dass der Bürgerkrieg in den USA nicht hätte stattfinden müssen. Die Teilung hätte ruhig stattfinden sollen. Es wäre viel besser gewesen, wenn zwei kleinere Länder da gewesen wären, als dieses große, unübersichtliche Land. Dann noch zu zentralisieren, das ist schlimm. Dezentralisierung, kleine, übersichtliche Regierungsgebiete, die dem Menschen in seiner Größe angepasst sind. Das sind Axiome, scheint mir, für jemanden, der sich da beschäftigt. Ein anderes Gebiet, das der Beruf und der Einsatz des Einzelnen. Ein Beispiel in den 60er Jahren, als sehr viele Missionare den Kongo damals, Zaire, verließen oder verlassen mussten, rief die UNESCO auf rief nach 300 Lehrern für den Kongo. Und die würden bezahlt werden. Wissen Sie, wie viel sich meldeten? Überhaupt, egal wer, 131. Welch eine Chance für christliche Lehrer. Sie werden bezahlt und sie haben allerdings eine Begrenzung. Wenn bei so einer Gelegenheit, die sich zu ergeben scheint, ich weiß, und das müsste abgeklärt werden, irgendwie, direkt oder indirekt, wenn es verboten wird, über Christus zu sprechen, dann würde ich so eine Gelegenheit nicht annehmen. Aber wenn es einen Freiraum gibt, man muss ja nicht direkt missionieren, aber man kann hier und da für Jesus sprechen und dann vielleicht in der Gegend von Missionsarbeit sein und so dann auch mitarbeiten. Das sind ungeheure Möglichkeiten für Berufstätige. Der Beruf, die Berufswahl sollte überhaupt bei jedem jungen Menschen unter die Herrschaft Gottes gestellt werden. In diesen Fragen wird jeder seine Entscheidung zu treffen haben, auch in Bezug auf den Lebensstil. Der eine wird sich vielleicht dazu entscheiden, einen einfacheren Lebensstil zu führen, der andere einen anderen. Der eine meint, ja, so kann ich die Herrschaft Gottes darstellen im Leben, indem ich einmal verzichte. Übrigens gibt es freiwilligen Verzicht und unfreiwilligen Verzicht. Beides kann unter der Herrschaft Gottes stehen. Aber jetzt wähle ich diesen Weg. Der andere sagt, nein, ich kaufe mir Gadgets, wie heißt das auf Deutsch? Also all diese kleinen Griffe, elektrische Zahnbürste und so weiter. Es geht dann schneller, dann habe ich mehr Zeit, für Jesus zu sprechen. Ja? Paulus sagt, Römer 14, ja, der eine tut es deshalb und der andere deshalb, aber beide tun es für den Herrn, ja. Der Beweggrund. Ich habe sogar Respekt vor einem Kinder, jemand, der Kinder tauft, solange er meint, dass die Bibel das sagen würde. Ich bin nicht seiner Meinung, aber ich respektiere seine Haltung. Ja, gestern sprachen wir vom Reichtum. Christen sollten in der Schrift forschen und auch wir Verkündiger sollten forschen und ich bin hier animiert worden, das noch mehr zu tun. Die Frage war für mich eine echte Anregung. Ich habe vor, diesem Thema nachzugehen. Ich will mich fragen, genau was ist es, wofür Reiche in der Schrift angeklagt werden? Und überhaupt, was sagt die Bibel über den Reichtum, über den Besitz, das Verhältnis zum Besitz? Zwei Stellen, 1. Timotheus 6 und Jakobus 5, wenn man die einmal sehr sorgfältig unter die Lupe nimmt, da ist sehr, sehr viel Anweisungsmaterial für das Verhältnis zum Besitz, auch für Reiche. Grundsätzlich nicht verkehrt, Motivation und so weiter. Es gibt auch zwischen den Zeilen da manche sehr gute Hinweise für eine Predigt über dieses Thema einmal. Man sollte das mal aufgreifen. Hat man vielleicht auch schon getan. Wir können beitragen als Christen zu einer rechten Bewertung der Umwelt. Wir können zeigen, wie ich den Menschen einschätze, wie ich die Gegenstände, die der Menschen geschaffen hat, einschätze. Ein kleines Beispiel von Otto Dibelius. Er erzählt, ich habe manchmal eine kleine Geschichte weitergegeben, die mir ein Arbeiter aus einer unserer größten deutschen Maschinenfabriken erzählte. Da saß ein Arbeiter an einem Stahlmesser, das Eisenplatten zerschneidet. Die Maschine kam ins Stocken. Er klappt die Schutzvorrichtung zurück, um nach dem Rechten zu sehen. Und wie er den Kopf tief vorwärts beugt, setzen die Räder sich plötzlich wieder in Gang. Das Stahlmesser berührt ihm den Nacken. Er kann den Kopf nicht mehr zurückziehen. Sein Geschrei gellt durch den Maschinenraum. Im selben Augenblick kommt ein Lehrjunge vorüber, mit einem Stahlhammer auf der Schulter. Er erkennt blitzschnell die Situation und schleudert den Stahlhammer in das Räderwerk. Die Räder beißen sich fest. Die Maschine steht. Der ohnmächtig gewordene Arbeiter wird aus seiner furchtbaren Lage befreit. Da stürzt der Werkmeister herbei, packt den Jungen bei den Schultern, die Maschine, du hast die Maschine kaputt gemacht, die Hunderttausende gekostet hat. Ein Murren geht durch den Saal, durch die Reihe der Mitarbeiter. Da ist der Betriebsleiter in den Saal getreten und nimmt dem Werkmeister die Hände von dem Jungen weg. Ich muss mich beherrschen hier. Und er sagt zu dem Jungen, wenn du die Geistesgegenwart gehabt hast, deinem Kameraden das Leben zu retten, dann verstehe ich nur nicht, warum du dem Mann hier nicht die Antwort gibst, die ihm gehört. Und der Werkmeister wurde nicht mehr gesehen. Ein kleines Beispiel, aber ein sehr wichtiges. Übrigens, es gibt ein Maß von Ungerechtigkeit, darauf wurden wir aufmerksam gemacht am Montag, anhand von Ezechiel, war es 14, 15? Ja. Es gibt ein Maß von Ungerechtigkeit, bei dem das Gericht nicht mehr aufzuhalten ist. Und dann können wir so viel tun, wie wir wollen. Es wird nicht gelingen. Dennoch müssen wir nicht vergessen, und auch aus der Geschichte Israels, Daniel zum Beispiel und anderen Stellen, schuldhaftes und unschuldiges Leiden gehen immer ineinander über. Es ist nicht immer eindeutig, sodass wir dennoch bei allem Untergang, bei allem jeweiligen Punkt des Unterganges, werden wir immer noch eine Aufgabe haben. Wir setzen halt Zeichen. Für die, die mitzählten, fünftens, Schöpfungsauftrag und Heilsauftrag in der Welt. Das heißt, bei diesem Thema, wie sieht es mit diesem Schöpfungsauftrag selbst? Schöpfungsauftrag und Heilsauftrag gegenübergestellt. Wie ist das Verhältnis? Werfen wir unser Auge noch einmal auf den Sendungsbefehl selbst. Der Sendungsbefehl enthält Folgendes, vielleicht auch etwas anderes, aber zunächst einmal dreierlei. Wir sind gesandt, die Apostel werden gesandt, einmal die Rettungsbotschaft zu verkünden, vom Kreuz her, von der Auferstehung her. Die Rettungsbotschaft zu verkünden. Sünden können vergeben werden, man kann versöhnt werden. Lasst euch versöhnen mit Gott, sagt Paulus, das ist meine Botschaft. Zweitens, der Christ und der vollzeitliche oder mehr offiziell da tätige, der Apostel, ist aufgerufen, Jünger zu machen. Das heißt, er hat die Verantwortung, Menschen zur persönlichen Heilswende zu verhelfen. Nicht nur zu verkünden, sondern über die Schwelle zu helfen. Hier geschieht dann Rettung im Raum des Geistes des Menschen. Sein Körper bleibt, aber sein Geist wird wiedergeboren, der innere Mensch wird neu. Drittens, der Sendungsbefehl, Matthäus 28 zum Beispiel, sagt, es soll aus diesen, die die Schwelle übertreten haben, Gemeinde, eine neue Gesellschaft gebaut werden. Lehrt sie halten. Und Epheser 4, Jesus hat eingesetzt, das heißt Auftrag, Sendungsauftrag, eingesetzt, solche, damit Gemeinde gebaut wird. Epheser 4, 11 und 12. Doch wird immer wieder auch auf Johannes 20 hingewiesen. Dort sei doch der beste Text für unsere Sendungsaufgabe. Was sagt Jesus dort? Es klingt etwas allgemeiner, wenn Jesus sagt, so wie mich der Vater geschickt hat, Pempo, so sende ich, Apostello, euch. Dass hier zwei verschiedene Wörter gebraucht werden, wird wahrscheinlich nicht sehr viel ausmachen, aber es ist nun so, Jesus ist in die Welt geschickt worden und er sendet seine Nachfolger hinaus. Das heißt, unsere Sendung wird in Relation gebracht zu der Sendung Jesu. Jetzt müssen wir fragen von dort her, was war denn die Sendung Jesu? Ich glaube, eine der besten Texte hätten wir vielleicht in Lukas 4, und das ist auch in der Tat einer der Texte, auf die uns immer wieder hingewiesen wird. Lukas 4, 18 und 19. Lesen wir ihn also noch einmal. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt. Der Satz scheint neu anzubeginnen. Und jetzt wird zusammengefasst, er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, zerschlagen, in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Ja des Herrn. Nun nehme ich wieder Seider als Beispiel. Er sagt zu Lukas 4, 18 und 19, die Armen sind die einzige Gruppe, welche besonderen Gegenstand des Evangeliums Jesu. Sie sind ein besonderer Gegenstand des Evangeliums Jesu. Das Evangelium war für alle, aber es war ihm, Jesus, ein besonderes Anliegen, dass die Armen erkannten, dass das Evangelium für sie war. Dies ist die Betonung. Aber die Frage ist zu erheben, sind Arme denn in der Tat schlimmer dran, denn Gefangene, die hier erwähnt werden, Unterdrückte? Jesus liest ja nur einen Teil des Jesaja-Textes. Und, das ist eines, und zweitens sagt er, heute ist dieser Text in Erfüllung gegangen in eurer Mitte. Das heißt, er ist die Erfüllung in Person. Nicht als ob er heute die Armen befreit hätte und so weiter, sondern er ist die Erfüllung in seiner Person. Er ist der Messias, der dieses erfüllt. Er ist der Knecht des Herrn, auf dem der Geist Gottes ruht. Von daher, aber auch von einer genaueren Exegese her, scheint mir, müssen wir Folgendes sagen. Die Armen, die hier erwähnt werden, sind das Stichwort oder der Sammelbegriff für das, was jetzt kommt. Merken wir noch einmal. Er hat mich gesandt oder gesagt, Armen gute Botschaft zu verkünden. Doppelpunkt. Neuer Satz, groß geschrieben jetzt, nach Duden wenigstens. Er hat mich gesandt, Gefangenen, Befreiung und so weiter und so weiter. Jetzt ist ein Satz, zwei Sätze stehen einander gegenüber. Im ersten heißt es Armen, im zweiten heißt, wird eine Liste gemacht. Als ob diese, die alle zusammen, die Gruppe von Armen wären. Dies ist eine Hilfe, den Begriff des Armen überhaupt im Alten Testament zu verstehen. Es ist nicht nur der, der finanziell benachteiligt ist, sondern der, der auch in anderer Hinsicht einfach nicht das hat, was er braucht, um am Leben zu bleiben. Nicht genügend Nahrung, nicht genügend Bedeckung. Wenn man zu wenig davon hat, dann geht es Richtung Tod. Wenn man mehr als genügend hat, dann ist man reich. Wenn man gerade genug hat, dann kann das Leben weitergehen. Ja? Aber das sind die Grundbedingungen zur Existenz, zum Leben. Das sind die Armen, die zu wenig davon haben. Sie gehen Richtung Tod. Aber das kann auf geistigem Gebiet sein, das kann auf äußerlichem Gebiet sein, das kann gesellschaftlich sein, das kann individuell sein. Also eine Parallelauslegung, das heißt die zwei einander gegenübergestellt. Arme auf der einen Seite und die Liste auf der anderen Seite. Jesus hat ja keine Armen reich gemacht. Jesus hat keine Gefangenen befreit. Bis zu seiner Wiederkunft gibt es, sagt er, für seine Gemeinde Gefangene zu besuchen, Armen zu dienen. Offenbar ist es nicht seine Aufgabe gewesen, diese Not zu beheben, das Paradies auf dieser Ebene herzustellen. Also, zunächst, vom Neuen Testament her, ist die geistliche Armut zu beheben durch das Evangelium und dann Zeichen zu setzen vom Kommenden auf irdischem und anderem Gebiet, wo noch die Erlösung aussteht. Jesus erfüllt aber auch den menschlichen Auftrag, den Schöpfungsauftrag. Das muss man auch sagen. Jesus ist nicht nur gesandt, und Jesus erfüllt nicht nur eine direkte evangelistische Sendung, eine Rettungssendung, einen Heilsauftrag. Jesus erfüllt auch den Schöpfungsauftrag. Zum Beispiel, er selbst arbeitet die größte Zeit seines Lebens in einem irdischen Beruf, so dürften wir wohl annehmen, wird wenigstens allgemein angenommen, und wohl in dem Beruf seines Vaters. Er wird auch nach dem Beruf seines Vaters bezeichnet. Zimmermanns Sohn heißt er. Er ehrt eine Hochzeit mit seiner Gegenwart und mit seiner Hilfe auf dieser Hochzeit. Er weist auf den Wert der Natur hin in Matthäus 6. Er weist Volksgenossen an, gebt dem Kaiser das Seinige. Er sagt ihnen, gebt Gott das Seinige. Und was ist das, was Gott gehört? Alles. Gott gehört alles. Auch die Münze, die dem Kaiser zu geben ist, die gehört Gott. Das heißt also, von diesen zwei Sätzen hier können wir zweierlei folgern. Erstens, Gott steht über den Kaiser. Über dem Kaiser. Und zweitens, dieser Kaiser ist von Gott eingesetzt. Gott hat ihn über Israel gestellt. Deshalb soll ihm gegeben werden, was ihm gehört. Weil er das Land verwaltet. Deshalb sollt ihr Steuern zahlen, sagt Paulus. Jesus sagt zu Pilatus ferner, es gäbe einen, der über ihn verfüge. Er nennt ihn nicht Gott. Vielleicht wäre das eine Sprache gewesen, die Pilatus nicht verstanden hätte. Aber er sagt es, das gibt es. Es ist einer, der über dich verfügt. Da weist er hin auf einen Höheren. Er verändert aber nicht allzu stark seine Umwelt. Jemand hat gesagt, angesichts der starken Forderungen, die Gemeinde solle sich für gesellschaftliche Korrekturen der Welt einsetzen, spricht das weitgehende Schweigen des Neuen Testamentes zu einigen schwerwiegenden Ungerechtigkeiten seiner Zeit Bände. Doch weist Escobar auf Folgendes hin in Bezug auf Paulus und die Sklaven. Das finde ich gut, sehr ausgewogen. Paulus sagt doch einiges zur Sklaverei, wenn auch indirekt. Erstens, Paulus verkündete Evangelium an Herren und Sklaven. Das muss man im zeitlichen Zusammenhang sehen. Das ist schon etwas Ungeheures. Er verkündet dieselbe Botschaft an beide. Es erhebt die einen und setzt die anderen, macht sie gleich vor dem Fuß, vor dem Schädelhügel. Zweitens, Paulus sagte etwas über den Menschen. Was sagt Paulus über den Menschen? Apostelgeschichte 17, alle Menschen sind gleichen Ursprungs. Alle Menschen sind gleich in Christus, kein Unterschied an der Stelle. Und alle haben Verantwortung, alle sind verantwortlich, alle sind handlungsfähig, auch der Sklave. Er ist nicht nur gebunden, nicht nur ein Roboter. Er kann entscheiden, so oder so zu handeln, das wertet ihn auf. Aber auch der Meister ist, der Herr ist verantwortlich. Und er weist darauf hin, alle haben den gleichen Herrn. Das fällt in Epheser 6 und Kolosser 4 auf, dass er vom selben Herrn spricht, dem sie gegenüberstehen in beiden Fällen. Das Dritte, das Paulus sagt, er gab Anweisungen über das Verhalten. Den Sklaven sagt er, Herren sind nicht nur böse. Herren haben einen Wert. Herren sollen nicht getötet werden. Mit anderen Worten. Und den Herren sagt er, passen Sie auf, Sklaven haben einen Wert. Sie haben da eine Verantwortung. Und beide motiviert er von Jesus her. Wenn wir die zwei Aufträge einander gegenüberstellen, dann sagen wir, der erste Auftrag wird als Mensch verrichtet, der zweite Auftrag wird als Christ errichtet, als neuer Mensch. Wenn wir die zwei Aufträge zu stark voneinander trennen, dann haben wir wieder die bisherige Autonomie, eine Dichotomie des Lebens. Wenn wir sie zu stark verquicken, dann haben wir den früheren Kulturchristen. Beide Mandate leiden. Das Evangelium, müssen wir immer wissen, ist nicht für alle Bedürfnisse des Menschen. Wenn jemand Schuhe braucht, dann müssen wir ihm Schuhe geben. Man kann ihm Evangelium sagen, aber das Evangelium ist nicht für die Schuhe, für die Füße. Es ist für den inneren Menschen. Es hat eine Auswirkung auf die Schuhe, auf die Füße. Aber wenn mein Kind jetzt Schuhe braucht, dann gehe ich zum Laden. Ich sage mir nicht einen Bibelvers. Ich kann ihm helfen, ohne Schuhe zu leben. Soll ihm helfen, mit Schuhen zu leben. Das ist etwas anderes. Wir müssen etwas differenzierter, meines Erachtens, hier, Entschuldigung, denke. Danke. Jesus sagt, wenn der Mensch nicht von Brot allein lebt, dann deutet er aber damit an, dass er auch von Brot lebt. Ja? Das braucht der Mensch auch. Ferner sagen wir zu der Beziehung der zwei zueinander, die zwei Aufträge überlappen. Das haben wir schon angedeutet. Die zwei Aufträge überlappen. Sie überlappen in der Verkündigung. Wenn ich verkünde, habe ich etwas zum Heil zu sagen, aber auch etwas über die Schöpfung. Sie überlappen in der Verkündigung vor Außenstehenden und auch in der Gemeinde natürlich. Wenn ich vor Außenstehenden spreche, dann kann ich sprechen, je nachdem es notwendig ist, über Gott, die Welt und über Gott als Herrn der Welt. Das sollte immer wieder durchklingen. Ich sollte auch sprechen über die Sünde. Die gehört auch zum Thema Schöpfung. Und da ist übrigens die Brücke dann zum Heilsthema. Doch wird Schöpfungsgeschichte vorausgesetzt für ein Weltverständnis. Das heißt, wenn ich von der Welt spreche, dann wird Schöpfungsgeschichte vorausgesetzt. Entschuldigung, wenn ich jemand, der sagt, der Schöpfungsauftrag sei Bestandteil der Evangeliumsbotschaft. Am Montagnachmittag las ich ein Zitat. Man evangelisiere nicht durch das soziale Engagement, sondern das soziale Engagement sei ein Teil der Evangelisierung. Ja? Wenn ich also behaupte, ich gehe davon aus, dass alles hier im Evangelium selbst und also im Evangelisieren eingeschlossen ist, dann muss ich mir aber bewusst sein, dass wenn ich in Bezug auf das Heil auf Dinge zu sprechen komme, wie Zustände und so weiter, dass das Neue Testament nicht allzu viel darüber sagt. Ich muss immerhin Schöpfungsgeschichte voraussetzen. Ich muss etwas im Alten Testament voraussetzen, das nicht in der Botschaft des Evangeliums da ist. Und dieses aber führt mich dazu, eine ganze Schau zu haben, wie immer wir es auch betrachten, wie immer wir es auch einteilen. Wir haben die ganze Bibel zu beachten, ja? Alles, was in der Bibel steht. Die Organisation des Materials ist nicht die erste Priorität. Sie hat einen Einfluss auf Betonung, wie Form der Gemeinde einen Einfluss hat auf Wachstum des Einzelnen. Aber es ist nicht die höchste Priorität, die Form. Was wir aber wissen müssen, wenn wir verkünden, haben wir nicht einen Teil der Bibel vor uns, sondern wir haben die ganze Bibel vor uns. Und wenn wir das beachten, dann werden wir früher oder später auf diese Themen kommen. Das ist eine Frage von Schwergewicht. Wir setzen ja schließlich auch das Gesetz voraus, wenn wir über Sünde sprechen. Die Heilsbotschaft sagt nicht, wie ein weltliches Gemeinwesen zu führen ist. Aber die Bibel gibt hier einige Hinweise. Und wenn ich diese beachte, kann ich darüber etwas sagen. Der Schöpfungsauftrag spricht zu diesen. Und da liegt die Hilfe in der Aufteilung, wenn wir einmal diese zwei Bereiche etwas separat betrachten. Der Schöpfungsauftrag spricht zum Sozialen im Allgemeinen, zur Schöpfung selbst, das Evangelium mehr über die Errettung. Im Heilsvolk sollte auch von diesen Dingen gesprochen werden, nicht nur vor der Welt. Das Evangelium wirkt sich aus, das ist bekannt, das ist uns schon ein Axiom. Das Evangelium wirkt sich aus auf das sichtbare Leben für den Christen und so leuchtet dann der Christ in der Welt und ist ein Zeugnis. Gemeinde ist gewissermaßen ein Schaufenster für Gott in dieser Welt. Eine Insel, die die Welt beobachtet. Hier ein gutes Wort von Stott führt ein Beispiel an. Vor einigen Jahren veröffentlichte die Zeitschrift Psychology Today, Psychologie heute, Ein Interview mit dem bekannten amerikanischen Soziologen Robert Beller. Er sagte, wir sollten die Bedeutung kleiner Gruppen von Menschen nicht unterschätzen, die eine neue Sicht von einer gerechten Welt haben. Die Qualität einer Kultur könne durch 2% der Angehörigen dieser Kultur verändert werden. Das nutzen die Kommunisten aus. Warum haben wir Christen keinen größeren Einfluss in unserer Welt? Das fragt wohl Stott dann anschließend. Sowohl sozial als auch evangelistisch. Ein Luftpirat, Del Lavon Thomas, meldete die Absicht, die Boeing 737 nach Kanada zu entführen. Ich weiß nicht, was das über Kanada aussagt, aber... Wie sie später berichtete, machte der Entführer einen überaus gedrückten und verzweifelten Eindruck. Überrascht über die gelassene Haltung der Stewardess, fragte der Entführer plötzlich, wie sie jetzt gerade denke. Ich bete für sie, war die ruhige Antwort. Diese vier Wörter brachten den Luftpiraten von seiner Entführungsabsicht ab. In Vancouver stellte sich Thomas der Polizei. Es wird nicht jedes Mal so ausfallen. Aber es zeigt die Möglichkeit, ja? Wenn wir dies unterlassen würden, dann hätten wir ja überhaupt nichts erreicht. Schäfer sagt, manche, und er weist besonders auf Nordamerika hin, manche unserer Zustände sind Folgen von Mangel an Evangelisieren und gebraucht besonders zwei Beispiele, die Schwarzen und die Juden. Von daher rühren eine Menge Probleme, weil man nicht genügend dort evangelisierte. Das wäre, das spräche für den Heilsauftrag und seinen Einfluss auf den anderen. Es durfte wohl gesagt werden, hätte Lots Frau bei Lebzeiten mehr Salzkraft gehabt, sie wäre wohl im Tode nicht zu einer Salzsäule geworden. Einige Beispiele aus dem Verhältnis Christ und Staat. Vielleicht einige grundsätzliche Worte zuerst. Erstens, es widerspricht nicht der Bibel, wenn Christen staatliche Funktionen innehaben. Ich glaube doch, dass Daniel und Josef hier Beispiele sind, auch für die Gemeinde. Zweitens, die Gemeinde soll bereit sein, vom Staat verursachte Leiden auf sich zu nehmen. Drittens, es gibt Situationen, in denen Christen Bürgerrechte in Anspruch nehmen können, um vor Gefahr geschützt zu sein. Siehe Esra, Paulus in Apostelgeschichte 16 und 21. Viertens, gute Werke im Lande soll die Gemeinde unterstützen. Titus 3,1. Da können wir ruhig mit Atheisten zusammenarbeiten. Fünftens. Grundsätzlich fördert Gemeinde Freiheit. Sie sagt mit Tertullian, die Religion hat nicht die Religion zu erzwingen. Sie stellt den Raum frei für die Konkurrenz in der Religion. Sechstens, der letzte Satz war eine Hinzufügung von mir. Sechstens, also das Wort von Tertullian heißt einfach, nec religionis est cogere religionem. Die Religion hat nicht die Religion zu erzwingen. Sechstens, je mehr die Gemeinde ein Land missioniert, je mehr, ob schon im begrenzten Maße, wird dieses Land die Freiheit, Ethik und Verwaltungsformen der Gemeinde übernehmen. Das kann man geschichtlich zeigen. Ich habe hier Zitate aus Nordamerika, aus baptistischen Kreisen, lutherischen Kreisen, die zeigen, dass Christen einen maßgeblichen Einfluss hatten auf die Entwicklung. Allerdings müssen Europäer und europäische Christen im Besonderen wissen, dass was in Amerika geschieht, durch die ganze Geschichte ein Tauziehen ist. Sie haben zwei sehr starke Einfluss nehmende Bewegungen. Die eine ist die gottlose von der Französischen Revolution her. Und die andere ist die religiöse, pietistische von Luther her. Jefferson, am Abend bevor, ich glaube am Abend bevor die Unabhängigkeitserklärung rauskam, hat er noch einen lutherischen, am Tag vorher, einen Nachmittag und einen Morgen, so war es glaube ich, hat er gesessen in der Bibliothek eines lutherischen Pfarrers und unter anderem auch untersucht Luthers von der Freiheit eines Christenmenschen. Und man fragt sich, in welchem Maße, Jefferson war kein Christ, aber in welchem Maße doch hier Einflüsse ausgingen auf die Unabhängigkeitserklärung. Jemand hat gesagt, es gibt drei Stufen von Einfluss der Gemeinde in der Welt. Eine in Verfolgungszeiten, wo man gegen das Göttliche angeht. Hier sind Christen in der Defensive. Aber ich hätte Beispiele davon, dass auch hier manches getan werden kann. Zweitens, der Zustand einer Minorität. Die Gemeinde, es ist ruhig, es ist Frieden im Lande, die Gemeinde ist allerdings eine Minorität. Ob dieses einheimische Christen sind oder Eingewanderte, wie Missionare, die sind von außen gekommen, die Christen sind eine Minorität in einer friedlichen Situation. Dies ist eine zweite Situation von Einflussnahme. Die dritte Stufe oder Situation ist der größere Einfluss auf die Strukturen im Lande. Das ist vielleicht eine Hilfe. Fazit, Schlussbild. Obwohl die zwei Aufträge überlappen, so ist es nur eine Überlappung. Der Ausgangspunkt ist verschieden. Ein Nachfolger Jesu arbeitet als Christ am Heilsauftrag, aber am Schöpfungsauftrag als Mensch, mit anderen Menschen. Auch wenn er es als erneuter Mensch besser tun kann, tut er es immer noch als Mensch. Der Schöpfungsauftrag orientiert sich an dem, das über die erste Schöpfung gesagt wird. Der Heilsauftrag orientiert sich an dem, das über das Neue gesagt wird. Das heißt, geht aus von Golgatha und Auferstehung. Mir scheint, dass die Bibel an Fragen über gesellschaftliche Verantwortung in erster Linie im Rahmen der Lehre von der Schöpfung und von Gottes Schöpfungsordnung herantritt und nicht in erster Linie im Rahmen der Lehren von der Menschwerdung, der Erlösung und Gottes Plan für die Gemeinde. Wenn auch die letzteren Wahrheiten den unmittelbaren Zusammenhang angeben und die motivierende Kraft liefern, für des Christen Erfüllung seiner gesellschaftlichen Pflicht. Ich glaube, es müssen wir wieder abbrechen. Ich bin also nicht gekommen zu den einzelnen Themen, aber ich glaube, ich habe doch einiges gesagt, was Schlüsselgedanken wären für die Lösung solcher Probleme, die ich am Dienst am Montag stellte. Und Beispiele, die kann man immer wieder finden, wenn man offene Augen hat für die Entwicklung in unserer Zeit, schriftlich und persönlich. Noch einmal herzlichen Dank und ich wünsche uns nicht nur Gottes Hilfe, sondern Gottes Führung im jeweiligen Schwerpunkt, der gesetzt werden muss, in dieser Aufgabe.